Bevor ich euch mit dem Boot, mit dem Segelboot entführe, um das Thema zu illustrieren, sind mir vorher während der Einleitung und Vorprogramm einiges durch den Kopf gegangen. Gerade auch durch das Lied. Noch dringt Jesu für eure Botschaft durch die dunkle Welt. Und da und dort sind die Boote aufgestellt. Ich weiss nicht, wer von euch vor 10 Tagen die Nachricht gelesen hat in den Medien, sei es im Blick, ist es gekommen, ich glaube, 20 Minuten, aber auch im Live-Net. Ein Christen-Ehepaar von Thun, 25-jährig und 31-jährig, beim Schneeschuhwandern, dort im Eritz, abgestürzt und tot. Das nimmt man einfach so mal zur Kenntnis. Ist es vielleicht euch so gegangen? Habt ihr keine Kenntnis, was steckt dahinter? Ich habe sehr gute Kenntnis, was da dahinter steckt. Der Christoph Kech war 31, ein junger Mann. Und der ist in Murten aufgewachsen, wo ich dort 14 Jahre Pastor war. Und ist ein sehr enger Freund von zwei von unseren Buben, von Andreas und von Jonas. Sie waren so ungefähr in diesem Alter. Letzten Sommer haben Christoph und die Michelle geheiratet. Und man hat immer noch das Foto von der Hochzeit, wenn wir zum Sohn gehen, sieht man das Bild immer noch auf dem Buffet aufgehängt oder steht dort. Und jetzt ist er nicht mehr da. Der Christoph Kech hat christliche Erziehung genossen, ist aufgewachsen und ist vielleicht so mit 18, 20, hat er seine eigenen Wege eingeschlagen. Und etwa vor 5-6 Jahren ist er nach Israel gegangen, auf eine Reise. Und dort ist ja einer von unseren Söhnen ausgewandert. Heute lebt er dort mit der Familie. Der andere Sohn war schon gerade dort. Und sie sind dort in die Gemeinde gegangen. Es war mehr so eine hausgemeindeähnliche Versammlung gewesen. Beim Israel Ilutz, so hat der Pastor dort geheissen. Und sie haben Zeit miteinander verbracht. Und auf alle Fälle hat der Christoph in dieser Zeit wieder ganz klar zurückgefunden zu Jesus und hat sich unmittelbar taufen lassen. Und ist jetzt ein ganz entschiedener Jesus-Nachfolger. Und ich erzähle das jetzt einfach euch, weil es nur so frisch ist, so unmittelbar ist von dem Ganzen. Es muss eine enorme Resonanz gegeben haben im Raum Thun. Er wohnt jetzt in Thun. Haben sie etwa in 11 verschiedenen Gemeinden über Zoom die Abdankung durchgeführt, dass überall in diesen Gemeinden, auch in Murten, in zwei Räumen, je 50 Leute anwesend waren. Sehr viele junge Leute. Und ich denke, es ist auch nicht nur für die Jungen entscheidend, sondern auch für uns, dass wir uns ganz neu auf Jesus ausrichten. Nicht nur der erste Atemzug, sondern auch der letzte Atemzug muss von ihm geprägt sein und durchlebt sein. Und wie das hier der Match entscheidend ist, dass Gott da und dort Menschen aufgestellt hat für den Christoph, ist jetzt die Kurve hat er wieder gefunden in Israel. In diesem Zusammenhang und es zeigt eigentlich, wie wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen und in Position sind, verfügbar sind, da sind, wenn wir gefragt sind und Gott, wenn das Leben so früh fertig ist, menschlich gesehen, dass es matchentscheidend ist, jetzt auch für den Christoph und für die Frau, für seine Frau Michelle, dass sie jetzt bei Jesus sind. Man liest das in den Medien. Es kommt einmal im Moment her, aber gar wieder weg, weil so viele Informationen kommen. Aber wenn man unmittelbar die Situation kennt und mit Menschen unterwegs war, natürlich auch die Eltern, die ich sehr gut kenne, und das ist eine enorme Situation. Das mutet uns Gott zu. Nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die dornigen Seiten anzunehmen, aber dass wir den Blick geschärft bekommen für die Ewigkeit. Das ist so einleitend. Ich denke, es ist ganz wichtig euch für all das, was jetzt noch kommt in der Predigt. Ich würde so sagen, langsam, aber sicher werden wir aus unserer Lockdown-Situation rausgelockt. Wir sind, ich würde es ein bisschen vergleichen, ihr seht das auf diesem Bild mit einem Segelboot, das vielleicht über den Winter im Hafen parkiert war, überholt worden ist, geflickt worden ist, repariert worden ist, flott gemacht worden ist und zur ersten Fahrt losgebunden wird und Fahrt aufnimmt. Das ist immer wieder ein Bild für uns als Gemeinde. Ich habe das dann auch so präzisiert, wie unser Gemeindeschiff Fahrt aufnimmt. Kann man sehr gut vergleichen mit einem Segelboot. Und es gibt auch das Bild, das sind wahrhaft Gottes Kind, die vom Geist Gottes getrieben sind. Nicht gejagt, sondern wie ein Segelboot, wo der Heilige Geist der Wind treibt und wir in Bewegung kommen. Das zeigt die Dynamik auch von unserem Christenleben. Einleitend, bevor wir dann auf den Bibeltext eingehen, in Apostelgeschichte 18, 9 bis 10, möchte ich das illustrieren an diesem Segelboot. Allein, vor 15 bis 20 Jahren haben die den America's Cup gewonnen. Und man sagt, die Alingi sind auf 16 Positionen sehr gut besetzt gewesen mit den richtigen Personen. Und jeder hat die Aufgabe, die auf ihn zugeschnitten ist, auch ausgeführt. Und wenn ich die verschiedenen Jobs jetzt hier aufgreife von der Alingi, die haben wir das immer wieder mal ein bisschen übertragen auf unser Gemeindeschiff. Wir sind ja nicht Solisten im Verbreiten vom Evangelium, sondern es geht immer darum, dass wir in ein Team eingebunden sind und dann so zur Form können auflaufen. Was haben die verschiedenen Jobs uns zu sagen? Ich tue nicht alle 16 erwähnen, sondern einige davon. Was hat das zu bedeuten für uns als Gemeinde, wenn wir uns vergleichen mit einem so einem Segelboot? Und auf das nächste Bild. Ja, das spritzt schon ein bisschen. Ich muss ein bisschen spritzen im Ganzen drin, sonst ist es zu trocken. Da ist einmal der Erste, der erwähnt ist, den sehen wir da gerade, der Traveler. Das ist nicht für jedermann Sache so. Das war oben 32 Meter hoher Mast bei der Alingi, da raufzugehen. Das war der Traveler, der Mann im Mast. Also nicht der Mann im Mond, sondern der Mann im Mast beobachtet die Windveränderungen. Die letzten Tage haben wir auch ein bisschen Wind gehabt. Die haben auch verschiedene Namen gehabt, die da über die Schweiz gekommen sind. Aber der Mann im Mast muss die verschiedenen Windveränderungen aufnehmen und natürlich weitersleiten. Er informiert den Stürmer und den Navigator über seine Beobachtungen. Er ist während der Regatta immer wieder mal hoch oben da in dem Mast, wie wir da sehen. Und es braucht sehr viel Mut, damit man die Übersicht hier gewinnen kann. Mut für den Job. Also muss ein mutiger Typ sein, muss sicher schwindelfrei sein, sonst geht das nicht, um diese Aufgabe auszuführen. Und so braucht es auch für uns in der Gemeinde immer wieder Momente, wo die Verantwortlichen sich aus dem Tagesgeschäft, wie man so sagt, rausnehmen, irgendwo auf einen Berg gehen, wie man so sagt, um Gottes Perspektive zu gewinnen in die Situation, dass man nicht irgendwo in dem Kleinkram, wo man drinnen ist, untergeht. In der Gemeinde ist das vielleicht ein Gemeindeleitungsretretten. In der Ehe und Familie ist es auch gut, wenn man sich einmal zwei, drei Tage rausnimmt, sich mal erholen kann, aber auch vielleicht im Gespräch aneinander reflektieren, was läuft gut in unserer Beziehung mit den Kindern. Wo haben wir Bedarf, wo müssen wir hinschauen, wo müssen wir vielleicht intervenieren. Und das ist sehr wichtig. Oder im Berufsleben oder im Betrieb gibt es immer wieder die Reflexion. Denn das Nächste, was uns da bewusst wird auf diesem Bild, ist der Stürmer, der Skipper. Er steuert die Yacht und dosiert die Geschwindigkeit. Man kann jetzt schnell unterwegs sein oder zu langsam oder bremsen. Einen erfolgreichen Kurs kann man nur fahren, wenn wir zusammenarbeiten, wenn all die 16, die wir hier erwähnt haben, zusammenarbeiten und gut miteinander harmonieren. Dass man nicht neidisch wird auf dem, der eben hier im Mast oben ist oder umgekehrt. Und dann sehen wir weiter, dass der Taktiker, man dient nur kurz streifen, ist die rechte Hand vom Stürmer. Er bestimmt die Taktik für das eigene Team. Taktik hängt euch von der Taktik vom Gegner ab. Was deinem Schild führt. Und das ist auch für die Reich Gottes Arbeit wichtig. Die Teamgemeinschaft muss durch gute Kommunikation gefördert werden. Wenn Uneinigkeit regiert, dann wird das ganze Unternehmen früher oder später untergehen. Einigkeit im Geist entscheidet über Sieg oder Niederlage. Das sehen wir auch im hohepriesterlichen Gebet bei Jesus, Johannes 17, dass die Einigkeit im Geist, weil wir allein überfordert sind, nicht durchkommen, sehr ein kostbares Gut ist, das immer wieder angegriffen wird, dass man sich da immer wieder mal auch durch Diskussion und Auseinandersetzung findet. Dann sehen wir hier noch den Navigator. Siehst du, das gibt, also wir haben es erst von 4 dran genommen, es gibt noch andere Posten. Der Navigator berechnet Distanzen zu den Bojen und zum gegnerischen Boot. Und er arbeitet mit dem Bordcomputer zusammen. Er ist die rechte Hand vom Taktiker. Ihr seht hier, alle sind miteinander verlinkt. Und in der Bibel heisst es, wenn jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es geht nicht nur, dass wir kämpfen, sondern dass wir richtig kämpfen. Nach der Vorgabe auch vom Wort Gottes. Der Bordcomputer könnte man vergleichen mit der Bibel. Kurs halten heisst, sich am Wort Gottes orientieren und das Wort Gottes euch praktisch anwenden. Tönt, was er euch sagt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Es gibt viele Stimmen, viele Meinungen, viele Ideen. Aber wir müssen aus all dem heraus filtern, was sagt mir jetzt Jesus in dieser Situation? Und da gibt es einen ganz interessanten Job. Das sind Grinder. Da steht das Wort Grind drin. Also es geht nicht, dass man grindet, sondern Grinder haben eine andere Funktion. Das sind die Muskelpakete, die das Vorsegel dient, dicht, also aufkurbeln. Dass die Segel aufgehen. Das ist ein Bild für mich, für alles Schaffen mit Fleiss und Schweiß im Reich Gottes. Aber man könnte euch das Hissen von den Segeln mit einem Bild von allen, die im Namen von Jesus beten, vergleichen. Das, wo der Sieg von Jesus über alles rühmt und so dem Heiligen Geist die Möglichkeit eröffnet, spürbar zu wirken. Also die sind da schon matchentscheidend, dass nicht nur das Boot glänzt und alles super läuft, sondern dass die Segel auch da oben sind. Und hinten muss man die Segel abnehmen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe euch im Gemeindebau. Und darum hier die Frage, an welchem Platz, in welcher Funktion siehst du dich? Es gibt nicht gerade viele, die sich sehen als der Mann im Mast, gell? Aber es braucht einfach einen, zwei, wo sich dort abwechselt und irgendwo die Mitteilungen überbringen. Das hat auch mit der Gnadengabe ein Stück weit zu tun, Geisterunterscheidung, wo man einfach merkt, da ist irgendetwas am Tun, wo man vielleicht auch so empfindet, dass man das in einer Leitung oder wo es denn ist, auch mitteilt, dass man das prüfen kann. Also wir sehen hier auch eine unsichtbare Dimension. Den Wind sehen wir ja nicht gerade direkt vor Augen, aber man spürt, wenn es hudelt und tut, ob das jetzt im guten Sinn ist oder auch im negativen Sinn. Wir kommen jetzt zurück zu unserem Text, den ich dann noch lese, wo nach dem erfolgreichen Wirken hat euch beim Paulus als Missionar und Apostel der Wind heftig ins Gesicht geschlagen. Er ist übrigens auch oft mit einem Segelboot, also nicht mit einem kleinen Segelbötli wie da auf dem Ägrisee, sondern mit einem grossen Ding unterwegs. Das war ein wichtiges Transportmittel im Mittelmeer. Er ist sozusagen wie der Traveler hoch oben im Mast. Und man sagt ja, je höher man ist, je dünner wird die Luft. Und das ist Paulus auch so gegangen. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sein Unternehmen von der Mission war in Gefahr, zu kippen. Und genau in diesem Moment streckt Jesus ihm die Hand entgegen, sozusagen die dargebotene Hand, die ihn ermutigt hat. Und die Ermutigung, von der lese ich mir in Apostelgeschichte 18. Da heisst es, 18,9, dann sagte der Herr durch eine Vision in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. So blieb er 1 Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Ganz etwas Entscheidendes. Was er gemacht hat, was er erlebt hat. Und da können wir einiges auf uns übertragen. Egal wo du bist, ob du von innen oder von außen bedrängt bist und dir vielleicht jemand auch der Schnuff will ausgehen, Gott will dich erreichen. Er redet zu dir, auch vielleicht heute Morgen. Oder hat schon vor dem Morgen, vor dem Gottesdienst zu dir geredet, durch eine Situation, durch ein Wort. Und vielleicht wird es jetzt noch einmal aktualisiert. Das Erste hier, was wir sehen in diesem Wort, fürchte dich nicht, also hab keine Angst. Das heisst, der Paulus hat Angst gehabt. Einfach, dass man das mal realistisch feststellt. Und jetzt kommt der göttliche Trost, wo die Angst vertreibt. Nach einer sehr erfolgreichen Phase in Korinth könnte man sagen, der Paulus kann jetzt sich ein bisschen hinterlegen und vom Erfolg leben, sich daran ergötzen. Also nach einer erfolgreichen Phase in Korinth, wo sich namhafte Persönlichkeiten, zum Beispiel wie der Synagogenvorsteher, bekehrt haben und religiöse Frieden in der Stadt durcheinander gekommen ist, erreicht ihn das Wort. Und er musste denken, und ich bin von all dem, was da angerichtet worden ist, der Mitverursacher. Als er sich schlafen gelegt hat, war er innerlich aufgewühlt. Er konnte nicht gerade so schnell abschalten. Und er hat es mit der Angst zu tun bekommen. Und genau da rein redet Gott zu ihm: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Was du tust, ist gut. Mach nur weiter, ich stehe zu dir voll und ganz. Man könnte sagen, ja, jetzt musst du ein bisschen easy, ein bisschen zurückfahren. Wir sehen hier, es kommt eine gegenteilige Strategie aus dem Himmel. Und genau da innen redet Gott zu ihm. Was macht dir Angst? Oft haben wir immer wieder Angst, wenn wir gefordert sind. Die Situation ist nachher und wir merken, es ist von mir gefordert, ein Wort in die Situation hineinzugeben, dass wir danach Angst haben vor dieser Person, die jetzt gerade vor uns ist. Und denken, was denkt die jetzt von mir? Ja, es ist sicher jetzt nicht der Zeitpunkt, ja, vielleicht erst später. Und so fängt so ein innerer Fight an und wir merken, da ist irgendwie eine Kraft da, die uns in die Defensive drücken will. Und der Paulus wird hier in die Offensive geführt, direkt von Gott, wenn Gott ihm sagt, fürchte dich nicht. Es gibt aber auch andere Ängste, die vielleicht versteckt sind. Wir haben am 26. oder 27. Dezember Folgendes erlebt. Wir sind wie oft oder jeden Tag schlafen ins Bett. Und irgend so morgen um 13:30 hat es geboldert. Ich habe zuerst gemeint, ist da irgendein Einbrecher? Was ist los? Hat es nochmal geklopft? Dann habe ich das Radio auf da und sehe da, wo der Boiler ist, dass er wie ein Wasserfall das Wasser oben runterkommt. Dann hat es den Boiler verjagt. Und dann nach einer Viertelstunde haben wir da Wasser an, ich habe nicht gewusst, wie ich Hanna abstellen. Und dann haben wir immer Becken unter da und in die Badwanne das Zeug weggenommen. Und mit der Zeit habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Das hört ja nicht mehr auf. Ein grosser Boiler. Und dann habe ich gesagt, ja, für etwas ist ja die Feuerwehr da. Dann habe ich auch die Feuerwehr angeläutet. Und nach einer Viertelstunde sind da drei Herren angetrabt. Und die sind dann mit dem Beiler zu Trank gekommen und hat sich dann alles beruhigt. Sie konnten auslaufen und abstellen und alles Mögliche. Und es ist natürlich alles in unteren Stock, aber bis in den Keller. Und am anderen Morgen haben wir auch zu Morgen genommen, wie ihr auch. Und dann haben wir da bei unserer Wand den Spruch, schon x Jahre, weil die jüngste Tochter, die wahrscheinlich erzählt hat, zystische Fibrosen. Und haben wir da das Wort vom ältesten Bruder bekommen, der das so geschrieben hat. Das heisst, er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Psalm 91. Und dann haben wir das erste Mal ausgelegt bekommen. Also nicht durch einen Theologen in dem Sinn, sondern durch Praxis. Das heisst, er bewahrt uns vor versteckten Gefahren. Das war genau so eine versteckte Gefahr von diesem Boiler. Und so gibt es überall in unserem Leben versteckte Gefahren. Zum Glück wissen wir nicht alles. Was da hätte passieren können, wenn wir nicht da gewesen wären und ganz eingespült worden wären und so weiter. Und das hat uns Mut gemacht, auf die Verheißung von Gott abzustützen. Dass ich nicht fange zu grübeln, sondern kann vertrauen, er bewahrt uns auch vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Zurück zum Paulus. Der Paulus nimmt den göttlichen Trost an und ermutigt später Christen in Philippi. Also mit dem Trost, wo wir selber getröstet werden, können wir wieder anderen
der Trost wiedersehen. Da heißt: Und lasst euch in keinem Stück erschrecken von den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber zur Seligkeit und das von Gott. Oft denken wir an solche Situationen, habe ich jetzt etwas Verkehrtes gemacht, wenn es Gegenwind gibt? Nein. Sondern es ist ein Anzeichen von der Gegenseite, dass sie auf dem verlorenen Posten ist. Uns soll es aber den Glauben stärken. Und das ist so von Gott arrangiert. Und das Buch von der Offenbarung zeigt uns, dass Bedrängnis werden zunehmen. Gut, wenn ihr in der Offenbarung unterwegs seid. Und Jesus ist Herr von der Lage und wird euch so bleiben. Er ist der erhöhte Herr, der wiederkommende Herr. Und er ist für uns da, er ist in Reichweite. Er weiß, wenn es zu viel wird, wenn wir vor Angst fast vorbeibringen, dass er danach da drin redet. Aber dass wir ihn noch lassen, drin reden. Das Zweite, sondern rede und schweige nicht, das ist hochspannend hier in Korinth. Seine Auftragsbestätigung setzt die Offensivkraft vom Evangelium frei. Der Traveler beobachtet den Gegner und den Wind und arbeitet mit dem Taktiker zusammen. Man sagt, dass bei der Alingi sie grosse Vorteile hatten gegenüber anderen Booten im taktischen Bereich. Und so muss es auch bei uns sein, im Gemeindebau vom Neuen Testament, dass wir euch im taktischen Bereich auf Vordermann sind. Dass wir wissen, was die Gegenseite im Schilf führt. Und darum ist es wichtig, was heisst hier die perfide Taktik vom Gegner. Bei Paulus, halt's Maul, schweige. Und Gott löst die Blockade und sagt, sondern rede und schweige nicht. Gegenseite sagt, schwieg. Gott sagt, rede und schweige nicht. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Es gibt natürlich Situationen, wo man nicht schweigen muss. Einfach klar, aber die Stossrichtung ist hier klar angegeben. Er will, dass sich Gottes Bodenpersonal einen geistlichen Mundschutz überzieht. Aber der Apostel haltet nichts von dem ihnen auferlegten Redeverbot. Sie sagen ihnen mal in Apostelgeschichte 4, wir können uns nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Und sie wollten ihnen das verbieten, im Namen Jesu zu reden. Der Grund, damit es nicht weiter einreisst, dass Menschen die Front wechseln und ins Reich Gottes kommen. Also ist ein taktischer Feind, eine Auseinandersetzung. Und das müssen wir uns stellen. Wie können wir das Redeverbot überwinden? Rede und schweige nicht. Ich sage mir immer wieder, ich glaube, darum rede ich. Nicht, jetzt sollte ich wieder einmal etwas sagen. Ich glaube, das heisst, ich bin verbunden mit dem dreieinigen Gott. Und er will, dass die Botschaft weitergeht. Ich glaube, darum rede ich. Das ist meine Motivation. Also red zuerst mit Gott, bevor du zu Menschen über Gott redest. Schütt vor dem Gott dein Herz aus. Sag ihm, was dich bedrängt, was dich bedrückt. Sprich dich vor ihm aus. Komm in sein Licht. Bereue und bekenne das, was klemmt. Rede und schweige nicht. Red und klär, wenn dich etwas belastet in der Beziehung mit einem Mitmensch, mit einem Ehepartner, mit einem Kind, in der Arbeitssituation. Es gibt ja immer wieder Konflikte, aber die dürfen nicht ungelöst bleiben. Also der Lügner will, dass wir uns ausschweigen und daran kaputt gehen. Darum hier die Frage erlaubt, was raubt dir den Frieden? Freude? Und Kraft, den Namen von Jesus zu bezeugen. Es heisst danach noch, rede und schweige nicht. Rede, wenn du zu Gott gekommen bist, die Situation mit Menschen grundsätzlich klärst, das, was an dir liegt, dann bist du freigesetzt, das Evangelium euch freimütig zu bezeugen. Rettungsboote sind für einen Sturm gebaut. Und unsere Berufung ist es nicht, im Hafen zu bleiben. Um die Hafen zu machen, sondern dass wir rausgeführt werden aufs Meer, ins Leben. Das Rettungsboot gehört Jesus höchstpersönlich. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir sagen, wir versammeln uns, wo zwei oder drei zusammen sind, zum Namen von Jesus,
heißt das, Gott rettet. Wir versammeln uns immer zu dem rettenden Gott. Das ist ganz etwas Wichtiges, sonst sind wir am Schluss im Schlafwagen. Mein Leben und das Gemeindeschiff fahrt unter der Flagge vom himmlischen König. Und deshalb sind wir aufgefordert, Flagge zu zeigen. Wie kann das passieren? Wir sind Botschafter. Und ein Botschafter übermittelt eine Botschaft. Wir vertreten die Interesse vom Himmel auf Erde. Und wenn Freude ist vor den Engel im Himmel über einen Sünder, der Buß tut, dann hat sich Gott auf das eigentliche Werk fokussiert. Und so ist es gut, wenn wir das auch machen. Wenn wir schon den Namen von Jesus ins Maul nehmen. Gott vermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das Wort vom Kreuz ist die Schlüsselbotschaft für eine moderne Welt, wo immer mehr Beziehungen auseinanderbrechen. Und Jesus ist der Gott, der will wiederherstellen. Das, was zusammengehört, wirklich auch zusammenkommt. Ich habe schon mal in die Gemeinde gefragt, darum frage ich jetzt auch hier, haben wir Angebote, die diesem Zweck konkret dienen? Als Gemeinde. Wir können jetzt davon diskutieren. Ich habe gehört und gelesen, dass ihr in diesem Jahr das My Life anbietet. Sehr gute Sache. Da will nämlich Gott Menschen zeigen, wer sie selber sind und wer Gott ist. Und dass sie in eine versöhnte Beziehung mit Gott und untereinander findet. Es ist ein Kurs, der weit draussen vielleicht abholt, beim Menschen ansetzt, aber dann auch zu Gott hinführt. Ich war damals, als ich in der Bundesleitung war, an der Predigereinsetzung. Und die haben den Prediger willkommen geheißen und haben das ganz originell gemacht. Alle Teams haben irgendwo mit einem Bild, so mit einem Puzzle, gezeigt, was sie machen. Sonntagsschule, Jugend und alles Mögliche, gell? Putzteam und alles, was es gibt, gell? Und ich, Wahnsinniger, hatte noch eine Predigt gehabt, gell? Und hat das Bild vorbereitet gehabt, dass jede Gemeinde muss überlegen, wie bei einer Wäschhänke, oder? Wo zwei Seile sind bei einer Wäschhänke. Und dass er auf ein Seil, die haben all das ankleben, was nach innen gerichtet ist. Und auf das andere Seil, die haben Dienste und Aufgaben, die gezielt nach außen gerichtet sind, hin zum Mensch, dass er über kurz oder lang auch darf, in die Verbindung mit Gott kommen. Und das verrückte Ergebnis war, das, was sie vorher alles erzählt haben, war nur auf einer Wäschhänke. Und auf der anderen musste man es suchen. Am Schluss ist natürlich alles evangelistisch, wenn man mit denen redet. Aber es war nichts Konkretes, was sich für einen Aussendienst, für das Evangelium zu verkündigen, eignet oder zielführend ist. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen extrem gewesen, aber das muss man immer wieder mal vor Augen führen. Sonst überfordern wir uns, wenn wir auf der einen Seite viel zu viel haben und dann auf der anderen gar nichts mehr machen können. Also, ich gratuliere euch, dass ihr nebst anderen Sachen natürlich eben so ein Gefäß oder so ein Instrument habt, wie es mit Focus Life oder mit My Life oder wie das alles heisst, wo einfach gezielt der Schritt auf einen Menschen zugegangen wird. Bevor sich Menschen vor Gott aussprechen können, müssen wir das Wort von Gott in ihr Leben hineinreden. Bevor Menschen vor Gott sich nicht aussprechen können, müssen wir ihnen das Wort Gottes in ihr Leben hineinsprechen. In der antichristlichen Zeit entscheidet das Wort. Die in uns ein Wort aufnahmen, wurden gerettet. Der Samen von der Wiedergeburt ist verkündigt, die Wort Gottes. Sonst kann ein Mensch nicht gerettet werden. Der Ulrich Barzani hat einmal gesagt, was Mission ist. Mission ist eigentlich, dass Menschen ohne Gott in Verbindung über Jesus zu Gott selber kommen. Versöhnt werden mit Gott. Aber er hat es noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Mission heisst Gebet, Gemeinschaft, Koinonie, also Austausch, aneinander dienen, helfen, die Lehre vom Wort Gottes nach innen wie nach außen. Und Diakonie ist das soziale Engagement. Ich bin überzeugt, wenn man das würde unter uns testen, sagen die Leute, das Gebet ist ganz wichtig. He? Andere sagen, Gemeinschaft sollte noch mehr gefördert werden. Die einen sagen, das Wort, die Lehre nach innen und nach außen muss einen ganz starken Stellenwert haben. Und die anderen sagen, ja, wir müssen den Mensch mit gutem Werk, aber mit sozialem Engagement in seiner Not dienen. Das Geheimnis ist die Kombination von all dem. Gibt einer anderen Mission wirklich Kraft? Und seht ihr nicht das eine gegen das andere, sondern das miteinander in einer Ausgewogenheit entwickelt eine starke Dynamik. Und so können wir Gottes Mission in unserer Zeit erfüllen. Ich habe das euch vom Flyer dargestellt. Dann das Dritte. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Sein Schutz gibt uns Sicherheit im Kampf. Gehen wir nämlich in Position, geht der Feind in Opposition. Wer ist denn mit uns im Boot? Es ist der Herr von allen Herren. Wo einst der Antichrist mit dem Hauch von seinem Maul wird vernichten. Der ist mit uns. Und so gibt er jedem Wort, das in seinem Geist eingehaucht ist, gibt uns Kraft zum Sieg. Das ist das gleiche Wort. Jesus ist das lebendige Wort, die Bibel ist das geschriebene Wort. Und dann gibt es noch das Rema, das ausgesprochene Wort Gottes. Und ich habe schon manchmal gedacht, in diesem Lockdown, wo die Leute da verharren, wäre es gut, mit denen immer wieder, ich gebe nachher noch einen Hinweis, so Kärtchen machen, jeden Monat ein treffes Bibelwort auswendig lernen. Wir müssen zu den ganz einfachen Mitteln zurückgreifen, wenn wir in der Zukunft im positiven Sinn überstehen. Wie will der Widersacher uns schaden? Er will uns schaden, indem er uns in die Hektik treibt. Es fehlt uns Zeit, um sich auf Menschen einzulassen. Es schmeckt immer nach Arbeit. Und nicht nur für einen Moment, sondern man ist in der Hektik und jetzt kommt das auch noch und das ist alles zu viel. Oder die Sorgen, die uns vom Wesentlichen ablenken. Oder dass wir mit dem Falschen beschäftigt sind. Ich habe mal ins Tagebuch hineingeschrieben, große Pastoren oder auch Gemeinden lieben Jesus und die Menschen. Lasse niemals etwas wichtiger sein als das. Also Jesus, natürlich in diesem Zusammenhang das Wort Gottes und Menschen lieben und die miteinander in Verbindung bringen. Und genau das ist umkämpft. Was es eigentlich ausmacht, zu dem wir gesendet sind, ist umkämpft, wird attackiert, weil das ist gefährlich. Aber euer Wort vom Unglauben weint uns Kampf unfähig machen, uns lähmen und uns einschüchtern. Euer Unglauben artikuliert. Die Sprechblase vom Unglauben sagt, ja, das kannst du jetzt nicht machen. Und was denkt der andere? Und die weiss sowieso nicht, wenn er die Frage stellt, was er das sagt. Oh, so sage ich gescheiter nichts. Also es geht ganz schnell in uns, gell? Und darum müssen wir dagegen halten, indem wir der Türschild vom Glauben, ein Bestandteil von der Waffenrüstung, ergreifen. Um die Pfeile, die abgeschossen werden, eure Gedankenpfeile vom Feind können abfahren, abblocken. Epheser 6 heisst es ja, seid stark in der Macht seiner Stärke. Und das war eine der grossen Stärken von Jesus, dass er konnte zitieren oder Feinde in Angriff hat, es steht geschrieben. Nur hat er gewusst, was geschrieben steht. Im Gegensatz zu heute. Wissen viele gar nicht mehr, was geschrieben steht, wo objektive Wahrheit ist. Der Traveler oben im Mast ist wie der Heilige Geist, der uns rechtzeitig auf Störmanöver von der Gegenseite hinweist und mir hilft, den Feind im Namen von Jesus wegzuweisen. Es ist viel mehr strategischer Kampf, als es vielleicht wahre Liebe ist. Der Heilige Geist flüstert mir Wort zu, damit ich in Deckung gehen kann. Ich habe eins aufgeschrieben. Da heißt, der Name des Herrn ist eine feste Burg oder ein fester Turm. Und vor Turm kann man nur ein S her tun, heisst Sturm. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Das ist eine Verheißung im Wort Gottes und die darf ich für mich in Anspruch nehmen. Also es ist ganz etwas Entscheidendes. Nur das letzte Teil von diesem Vers. Denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt. Also wir haben etwas gehört vom Trost, von Gott ist, ich habe keine Angst. Dann die Auftragsbestätigung, rede und schweige nicht. Und dann auch der Schutz, wo Gott uns zusagt. Und jetzt geht es hier noch um eine Zielkonzentration. Hilf Menschen, Ernte im Auge zu behalten. Was für uns zukünftig ist, ist für Gott gegenwärtig. In der Offenbarung 7, Vers 8, vor dem Thron von Gott, im Machtzentrum von Gott, sind all die Menschen aus allen Sprachen, aus allen Nationen versammelt, mit weissen Gewändern. Sie haben ihr altes, schmutzige Gewand ausgezogen und Jesus als das neue Gewand von der Gerechtigkeit Gottes angezogen und haben Palmenzweige in der Hand. Das gibt es gleich mal am Palmsonntag. Es zeigt das Zeichen der Sieger, der Überwinder. Und Jesus sieht das Ende. Oft sehen wir das nicht, aber es ist gut, wenn wir das auch sehen. Wir sehen oft den harten Boden, wir sehen die Hindernisse, wir sehen das Desinteresse, das uns fast wahnsinnig macht. An wen denkt denn Gott bei dem Wort, ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt? Er sieht bereits die gerettet sind. Aber er braucht uns jetzt nur auf dem Weg, dass sie da dazu kommen. Wir sind ja nur so wenige, könnte man sagen. Gross heisst bei Gott, das ist meine Definition, sicher mehr als 1%. Agrital 20'000, das ganze Ding rum. 1% sind 200. 5%, das ist erst Fraktionsstärke, sind 1'000 Personen. Gott kennt die, die ihm angehören. Die müssen ja nicht alle bei der FG sein. Aber es geht einfach darum, dass wir merken, wir haben noch eine grosse Herausforderung vor uns. Gott gibt seine grosse Vision nicht auf, weil er das Ende sieht, weil er sieht, dass Menschen auf dem ganzen Erdenrund auf das Evangelium werden, sich einlassen. Und wenn sich nicht alle werden bekehren. Er will, dass alle zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Willst du das auch? Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Keiner ist von dieser grossen Vision grundsätzlich ausgeschlossen. Wir sind mit diesem Auftrag unterwegs und auf dieses Ziel hin wollen wir uns ausrichten. Ich habe noch hier eine Aufgabe, nebst dem Bibelvers aufzuschreiben, jeden Monat eine Einladung, dass du, ich habe das schon einmal gesagt, für einen Menschen vom Frieden tust beten. Wer ist das? Ein Mensch vom Frieden ist jemand, der von Gott vorbereitet worden ist. Das heisst, der heisst dich willkommen. Der Herr nicht schon nach dem zweiten Satz durch das Gespräch wechselt, sondern er fragt. Und die Person hat Potenzial. Ist vorbereitet von Gott, dass Gott es dir zeigt. Diese Woche etwas ganz Besonderes erlebt. Jemand von der Gemeinde in Hochfeld hat mich vor einiger Zeit, vor einer Woche vorher, gefragt. Wir sind ja auf dem Bauernhof dort im Seetal. Die haben einen seelsorglichen Bedarf und auch im Haus stimmt noch Verschiedenes nicht, wo es noch geistert und Zeug. Ob ich mitkommen. Da bin ich mit dem Bruder mitgegangen. Dann haben die als erstes gerade die Nacht gemacht. Das war eigentlich nicht vorgesehen, aber um 7 Uhr haben die gerade super zu machen. Die haben ein kleines Restaurant auf dem Hof und so. Und dann ist plötzlich die Tochter noch an den Tisch gekommen, später noch der andere Sohn. Und dann sind wir mit ins Gespräch und der Paar ist eine halbe Stunde später gekommen. Und da habe ich wirklich gemerkt, da hat Gott irgendwie etwas vorbereitet. Wenn man schon am Küchentisch hockt, dann ist ja schon etwas passiert. Gell? Da kommst du ja nicht gerade durch das Fenster rein. Und darum ist es wichtig, dass Gott da etwas vorbereitet hat, wo man jetzt dranbleiben kann. Das ist mit dem Abend nicht einfach gelöst. Aber man hört, da ist Vertrauen gewachsen, es sind Fragen da, man kann auf die Situation reagieren. Bete einfach in die Richtung, Herr Schenk, dass ich in nächster Zeit jemanden treffe, den du vorbereitet hast. Da kannst du ganz gelassen an deiner Arbeit nachgehen, aber im Hinterkopf tickst du so, Herr, gib du jemanden, den du vorbereitet hast. Und bete im Glauben, das ist verheißungsvoll. Abgestützt auf die göttliche Verheißung, dass Gott will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Das ist verheißungsvoll Glauben, weil Gott will das. Und er will auch dich dazu brauchen. Ich komme hier noch zu einem letzten Gedanken.
Ein unwesentlicher Faktor hat bei der Alinghi der Hauptsponsor Ernesto Bertarelli
gehabt. Das ist der Hauptsponsor, ein Milliardär aus Genf.
Ohne genügend Finanzen wäre das Unternehmen Alinghi gescheitert. Es hat einen Hauptsponsor gebraucht. Wer ist unser Hauptsponsor? Jesus ist ja das Haupt. Er ist der Herr von der Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heisst, Jesus ist der Personalchef und der Finanzchef. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebot. Wenn wir uns um den Auftrag kümmern, wird er die Mittel beschaffen. Er will alle die benötigten Mittel über seine Kinder zusammenbringen. Auch ohne Bertarelli, aber mit Jesus als unserem Hauptsponsor ist es möglich. Ich lade dich ein, vom Bug bis zum Heck den Platz einzunehmen, den Gott für dich vorbereitet hat, damit du einen aktiven, gewinnbringenden Beitrag kannst leisten, damit ihr als Gemeinde, und ich möchte das nicht als Kirche verstehen, sondern Gemeinde Jesu, eine Ekklesia, ist eine Lebensrettergemeinschaft, dass wir Fahrt aufnehmen. Wir sind eine Lebensrettergemeinschaft, nicht so sehr ein Kirche, wo Kirche nur Kirche bleibt. Ist für nichts, gell? Nur da, wo wir uns als Lebensrettergesellschaft verstehen, Jesus als Haupt und Erlöser, dann können wir Fahrt aufnehmen. Dann werden wir, ich habe da noch ein Bild genommen, das stimmt schon, gell? Das ist ein wunderbares Bild. He? Sollte ich das jemand erkennen, wo das ist? Dann werden wir Menschen in Agri und Umgebung, die in Seenot geraten sind, zum Rettungsboot. Das muss unsere Berufung sein und bleiben euch als Gemeinde. Ja, ihr seht auf dem Flyer, hinten auf der letzten Seite, so eine Hausaufgabe für euch, darum müsst ihr es mitnehmen. Ich lerne im Monat einen Bibelvers auswendig, wo dir Gott zeigt beim Bibellesen, wo du denkst, das ist eine starke Verheißung, dass du die aufschreibst, so wie auf einer Karte, sind die eben immer gleich gross, dass du die kannst sammeln kannst. Und dann lernst du die Monat für Monat auswendig. Und dann hast du 12 Bibelverse. Okay? Oder dass du ganz dir bewusst bist, bei jedem Tag, dass du die Waffenrüstung Gottes angezogen hast. Dass du gerüstet bist, befähigt bist, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und ich bete für einen Menschen vom Frieden. Ich habe es ja noch einmal formuliert, wie du das machen kannst. Und du beobachtest, was vorfällt. Plötzlich läutet jemand an, triffst etwas an einer Situation, wo du denkst, ja, warum treffe ich jetzt den gerade da? Das ist ja ganz komisch, gell? Und frag vielleicht etwas. Und dann bist du dann gefordert. Das sind so ein paar Gedanken, wie man verheißungsorientiert, positiv in dem Sinn kann ich vorwärts gehen. Also wir sind nicht die Defensive immer abdrängen, sondern dass wir es immer wieder lösen. Wie so ein Boot, dass es in Fahrt kommt und dass du merkst, ich bin da nicht allein. Wir sind ein Team miteinander und wir können voneinander profitieren und achten aufeinander. Und dann macht das Ganze, für die haben das nicht gern, das Wort Spass, aber es macht Freude, gell? Das ist ein ermutigendes Bild, eine ermutigende Truppe. Und dass wir euch den Kampf vom Glauben kämpfen, aber dass wir ein Recht kämpfen, mit all den Faktoren, die da eine Rolle spielt. Ich hoffe, ich habe für das Jahr ein bisschen ermutigen. Für alles, was ihr noch vor euch habt, nehmt das auch mit der Wäschhänke. Vielleicht bei der nächsten Teamleitersitzung, dass man da einfach mal ein Anspiel macht, wo der Name dem verdient. Da kann man da hier da eine Wäschhänke machen und dann einfach mal auf den Zettel anschreiben, was wir machen nach innen und was ist nach außen. Und dass er einfach auf eine gute Balance achtet. Gell? Aber ich kann ja jetzt schon sagen, das ist in allen Gemeinden das Gleiche. Auf der rechten Seite nach außen ist keine Gefahr, dass da die Wäschhänke runterhängen. Gell? Aber ihr müsst einfach darauf achten, der Situation entsprechend, den Lauf, den ihr jetzt habt, wo ihr unterwegs seid, immer wieder dran zu bleiben. Und einfach schauen, dass man auf der rechten Seite nie abhängt.